Kurz und Würzig, der Podcast zur Digitalisierung von Stadt und Land. Gemeinsam gestalten wir Regionen von morgen.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kurz und Würzig, dem Podcast zur Digitalisierung von Stadt und Land. Und wir haben heute wieder ein ganz besonderes Special für euch im Grundlegenden zum Thema urbane Datenplattformen. Und ja, mit mir hier ist wie immer die wunderbare Anni Kilpert.
Hi!
Und wir haben auch heute wieder einen tollen Gast für euch.
Genau, das ist der Tim. Und Tim, sag mal kurz Hallo, damit man schon mit deiner Stimme vertraut wird.
Hallo.
Genau. Und wir steigen direkt ins Thema ein. Stell dich mal kurz vor, warum du heute hier bist und genau, was du mitgebracht hast.
Ja, genau. Mein Name ist Tim. Ich arbeite für das Datenkompetenzzentrum für Städte und Regionen, kurz DKSR, und bin da seit der Gründung eigentlich dabei. Also die DKSR ist ausgegründet vor allem aus der Fraunhofer Gesellschaft und der Deutschen Telekom, zwei Mittelständler, den Alpen Institut und der Accessio GmbH. Ich habe damals in der Smart City Unit der Telekom gearbeitet und bin mit unserem Geschäftsführer Lanus von Radetzky seit Tag 1 von DKSR dabei. Und jetzt seit ziemlich genau 4 Jahren beschäftigen wir uns mit allem rund um urbane Datenplattformen, Datenkatalogen, Data Governance. Und dazu darf ich heute hier reden.
Ja, cool. Was war denn, ist ja jetzt schon ein bisschen her, seit du dich mit dem Thema beschäftigst, was war denn so deine, vielleicht deine persönliche Vision auch dahinter? Also, dass du dann von der Telekom eigentlich in dieses Startup gegangen bist, was hast du, hattest du irgendwie eine Vision, wie du die Welt vielleicht besser machen möchtest oder, genau?
Also erstmal von der Telekom ins Startup ist eine sehr persönliche Entscheidung gewesen, einfach dieses Gefühl mehr mitgestalten zu können als in so einem großen Konzern. Das hat sich auch auf jeden Fall erfüllt. Meine Vision war immer, dass wir wieder anfangen, mehr mit auf Datenbasis Dinge zu entscheiden. Und ich glaube, wir sind alle so ein bisschen auch an die politischen Entwicklungen der letzten Jahre mitverfolgt und Städten zu helfen, die Komplexität der Entscheidungen, vor denen sie stehen, irgendwie versuchen, mit Daten greifbarer zu machen, damit die richtige Entscheidung leichter fällt. Das ist die Vision, mit der ich gestartet bin, die wir jetzt auch in der Firma wirklich etablieren. Und unser Ziel ist es, Städten dabei zu helfen, Komplexität zu reduzieren, um nachhaltige soziale, ökologische Entscheidungen zu treffen. Und auf dem Weg sind wir, glaube ich, ein gutes Stück weitergekommen in den letzten 4 Jahren. Aber wir haben natürlich auch noch viel vor uns, dass die Entscheidungen, die wir dann vorbereiten, auch wirklich in die Tat umgesetzt werden.
Komplexität zu reduzieren ist natürlich eine gewagte Aussage, wenn man über urbane Datenplattformen spricht, aber da kommen wir vielleicht später nochmal zu, genau.
Ja, was glaubst du denn, wo wir auf dem Weg so sind? Deutschland ist ja immer gerne so in der Kritik, was Digitalisierungsfortschritt angeht. Jetzt seid ihr aber sehr nah an den Kommunen, habt viele Datenplattformen auch schon ausgerollt. Was ist so dein Eindruck, wie das auch angenommen wird? Ja, wie weit sind wir im Prozess des Wandels?
Ich glaube, wir haben so ein bisschen natürlich als Firma einen leicht verzerrten Blick auf die Landschaft, weil wir natürlich mit den Städten, Kommunen, Ämtern arbeiten, die total Lust auf das Thema haben. Und ich werde auch von Freunden gefragt, warum mit der Verwaltung ist es nicht total steif und da geht es auch nicht vorwärts. Und ich kann eigentlich das Gegenteil sagen. Mittlerweile nach 4 Jahren wirklich enge Zusammenarbeit mit Kommunen, die Kommunen, die mit uns an Datenplattformprojekten arbeiten, da haben wir immer ein Digitalisierungsamt, ein Smart City-Amt, das wirklich Lust hat, was zu bewegen. Wir merken aber auch, dass wenn wir dann aus diesen Ämtern rausgehen und wirklich dann in die Fachämter wollen, dass der Widerstand zunimmt. Also wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir zeigen können, was urbane Datenplattformen, Datenkataloge, Dashboards, Analysen können. Wir haben, glaube ich, die Digitalisierungsleute sehr gut überzeugt und die haben auch Lust, mit uns den nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt geht es darum, die ganzen Fachämter auch abzuholen und wirklich auch Ängste zu nehmen. Wir haben viele Gesetze rund um Daten. Das sind aber teilweise auch Chancen für uns, wie wir jetzt im EU-Data-Act sehen. Und da müssen wir jetzt einfach aus den Digitalisierungsämtern raus, in die Fachämter rein und auch da die Leute überzeugen, dass mit Daten bessere Entscheidungen getroffen werden können.
Was spielt denn die Politik für eine Rolle in dieser Arbeitsebene oder auch so, wie du unterwegs bist? Ist das etwas, was sehr dann auch stärker vielleicht aus einem Fachbereich getrieben ist? Oder ist das eine politische Entscheidung, weil man sich vielleicht damit brüsten möchte, digitaler zu sein? Was sind so da deine Erfahrungen?
Wir haben beides. Also wir haben teilweise natürlich schon auch, gibt es immer den Punkt, wenn wir in sowas wie eine urbane Datenplattform investieren, dass das auch sichtbar sein sollen, dass wir Bürgerinnen und Bürgern, den Wählerinnen der Politik zeigen können, was wir machen. Politisch würde ich sagen, der größte Einfluss ist eigentlich das Schwerpunktthema, mit dem wir uns beschäftigen dann. Also ist es jetzt im Bereich Mobilität, das vorgegeben wird, macht die ersten Analysen da? Ist es Hitze und Klima? Sind es soziale Indikatoren? Da ist immer so ein bisschen, was gerade politisch der Schwerpunkt in der Stadt ist. Das gibt eigentlich meistens vor, mit welchen Use Cases wir starten. Aber immer ist natürlich das Ziel, irgendwie auch zu zeigen, was man gemacht hat, um den Wählerinnen und Wählern aus der politischen Sicht für uns die Bürgerinnen und Bürger auch zu zeigen, dass die Steuergelder sinnvoll investiert wurden.
Du hast schon angesprochen, auch schon erste Use Cases genannt. Kommen wir mal zum Dschungel von urbanen Datenplattformen. Kannst du vielleicht ein bisschen sagen, was ist überhaupt genau euer Angebot? Wo ist es vielleicht auch besonders gut oder ja, was macht eure Lösung am Ende aus?
Gerne. Also wir sind vor 4 Jahren gestartet mit dem Fokus auf eine urbane Datenplattform. Das war für uns eine Plattform, die war sehr technisch oder ist sehr technisch, indem wir Schnittstellen anbinden, sei es jetzt irgendwelche Live-Daten, Sensordaten, Datenbanken. Wir haben die Daten über so einen ETL-Prozess, also dass wir sie extrahieren, transformieren können, speichern können, zu uns gezogen und haben damit dann Dashboards gebaut oder eine App bespielt oder andere Lösungen.
Sorry, ein ETL-Prozess, kannst du vielleicht nochmal kurz für unsere Schnittchen-Community erläutern, was das
gerne
ist?
ETL steht für Extract, Transform und Load. Das heißt, wir extrahieren die Daten aus der Ursprungsquelle, transformieren sie in ein Format, das wir gerne hätten, mit dem wir arbeiten können und laden es dann sozusagen zu einer dritten Anwendung wieder weiter. Das ist einfach der Prozess, den wir brauchen, um an die Daten zu kommen. Wir haben dann in den ersten Jahren von DKSR immer gemerkt, dass wir damit zwar einen Teil der Digitalisierung sehr gut adressieren können, es fehlt aber mehr. Und wir haben dann Projekte in Bayern und Förderprojekte gemacht und haben uns sehr viel auch mit dem Thema Datenkatalog und Data Governance beschäftigt. Und seit 2 Jahren, würde ich sagen, ist das, was unsere Lösung von denen am Markt unterscheidet, bringen wir das alles zusammen in einer Lösung. Wir haben den Zivora Smart Data Hub entwickelt. Das ist eine Lösung, in der wir die urbane Datenplattform immer noch dabei haben als die Komponente, die uns Live-Daten, Echtzeitdaten, Datenbanken anschließt, haben das Ganze aber in einem Rollen- und Rechtesystem integriert mit der Dashboard-Lösung, mit dem Datenkatalog zu einer ganzheitlichen Lösung, was uns ermöglicht, dass wir eben für die Nutzerinnen und Nutzer haben wir ein schönes Interface, in das wir auch sehr viel UI und UX Research gesteckt haben. Man kann sich anmelden und man findet in dieser Lösung Live-Daten, statische Daten, historische Daten, kann selber Dashboards bauen. Wir können auch Module von extern einbinden, wie einen digitalen Zwilling von Virtual City Systems machen wir das gerade. Das Masterportal haben wir schon mal eingebunden und haben somit Zivora wirklich diesen einen Ort, der nutzerfreundlich gestaltet ist, der ein Frontend hat, der Anmeldefunktionen hat, und eben diese Data Governance. Es muss nicht alles öffentlich sein, was wir machen mit den Kommunen.
Okay. Was sind denn eure Erfahrungen in Bezug auf die Nutzung tatsächlich von solchen Spaces? Also sind es Dinge, die man zum Beispiel für auch Entscheidungen nutzt, die in Fachbereichen oder in der Politik getroffen werden, eigentlich so wie du deine Vision vielleicht auch formuliert hast? Oder ist es eher eine Bewegung, die auch kritisch reflektiert einfach jetzt da ist, weil es Fördermittel gibt? Oder wofür wird es genutzt?
Also natürlich gibt es gewisse Projekte, ich glaube, da muss man ehrlich sein, die gibt es, weil es Fördermittel gibt und weil wir auch ausprobieren können, was wir machen. Wir merken, dass wenn wir das Produkt Zivora bei einer Stadt ausrollen, dass wir auch gleichzeitig diesen Change-Management-Prozess in den Städten mit angehen müssen. Das, wenn ich die Software einfach nur hinstelle und die Menschen nicht mitnehme, dann habe ich irgendwie in eine Software investiert, aber ich muss auch irgendwelche Prozesse mit der Stadt machen. Wir haben so Formate wie ein digitaler Datenstammtisch, wo wir uns dann einmal im Monat mit Vertretern von allen Ämtern treffen und denen bringen wir dann Stück für Stück bei, mit der Software umzugehen. Wie lade ich meinen ersten eigenen Datensatz hoch? Was ist der Unterschied zwischen einer CSV-Datei und einer Excel-Datei? Warum ist eine CSV besser, wenn ich direkt ein Dashboard bauen will? In dem nächsten Mal haben sie dann die Hausaufgabe, einen Datensatz mitzubringen. Dann bauen wir ihr erstes Dashboard. Wir überlegen uns, was könnt ihr denn für euch im Amt vielleicht als Kennzahlen mal identifizieren, wo ihr hin wollt? Wie können wir die darstellen? Und da merken wir, dass wir einfach wirklich durch diese regelmäßigen Touchpoints mit Städten Stück für Stück immer mehr Leute dazu kriegen, dass sie für ihr Amt, für ihren Fachbereich einfach mal anfangen, Daten zu visualisieren, sich selber Ziele zu setzen und mehr damit zu arbeiten. Und das ist, was wir einfach gelernt haben, trotz schöner Nutzeroberfläche, wir müssen die Menschen mitnehmen, wir müssen ihnen das erklären, wir müssen ihnen die Angst nehmen, eine Lizenzauswahl zu treffen. Und dann wird es Stück für Stück in den Ämtern genutzt, um wirklich die tägliche Arbeit auch so ein bisschen zu monitoren.
Ja, cool, dass ihr da so nah bei den Kommunen auch dran seid. Uns erreichen immer oft so Fragen, was sind denn so ja Killer-Use-Cases oder die Use-Cases, die am meisten umgesetzt werden? Kann man da schon aus eurer Erfahrung was zu sagen, womit sich dann vielleicht eine Kommune am ehesten überzeugen lässt?
Ich glaube, was wir sehen, ist natürlich, dass der Use-Case rund um Mobilität sind immer Use-Cases, die sehr schnell angefragt werden, weil sie so sichtbar und so einfach verständlich sind. Wo haben wir irgendwie Parkplatznot? Wo haben wir freie Parkhäuser? Wie ist die Auslastung? Können wir ein Parkleitsystem machen? Können wir alle Sharing-Anbieter in einer App integrieren, Live-Informationen zum ÖPNV? Das ist ganz oft der Einstiegscase. Die Daten, die man dann sammelt, sind natürlich spannend für Analysen. Habe ich eigentlich, kann ich Parkhäuser verkleinern? Kann ich Flächen umnutzen? Das ist immer ein sehr schneller Einstieg. Was wir merken, aktuell sind eigentlich die Bereiche Klima, kommunale Wärmeplanung, dass die deutlich mehr werden, dass wir hingehen, kommunale Liegenschaften mal zu monitoren. Da ist man Eigentümer der Daten als Kommune und kann sagen, wir wollen mal gucken, wie ist der Energieverbrauch von unseren Kommunen. Wärmeplanung ist, was Kommunen machen müssen, aber auch durch die ganzen Regelungen rund um Klimaschutz oder Klimaanpassung, dass man gucken muss, wie reagiere ich auf Hitze. Das ist was, womit wir uns sehr stark beschäftigen. Erreichbarkeitsanalysen von kühlen Orten, Hitzeinseln, Starkregenereignisse. Also der ganze Bereich Klima, Umwelt, kommunale Wärmeplanung kommt immer mehr. Und das ist jetzt bei uns ein bisschen neu, was immer wieder aufpoppt, sind Sozialdaten besser zu analysieren. Also welche sozialen Bewegungen, Ströme haben wir, was können wir daraus ableiten? Das sind gerade so die Use Cases, mit denen wir uns am meisten beschäftigen.
Okay, cool. Du hast gerade oder du hast eingeleitet mit, ihr stoßt dann auch immer einen Change-Prozess an. Ich habe gerade den Begriff vergessen, den du gesagt hast, sowas wie digitale Stammtische gibt es dann auch. Sind es Dinge, die pro Kunde passieren oder kann man bei euch auch schon von einer Community sprechen, wo man auch projektübergreifend sich austauscht und vielleicht auch Kommunen zusammenbringt?
Dieses Format des digitalen Datenstammtisch, das ist kommunenspezifisch, weil wir da die Ämter innerhalb einer Kommune zusammenbringen. Was wir auch gerne machen, ist mal so ein Auftakt davon, dann auch wirklich vor Ort. Auch Kommunen sind ja mehr im Homeoffice, kennen gar nicht unbedingt die Leute der anderen Ämter und versuchen da irgendwie so eine Gruppe von Leuten zu finden, die Spaß haben, mit Daten zu arbeiten und unsere Botschafter dann in die Ämter rein werden. Das ist so ein bisschen die Idee hinter dem Format. Wir haben eine eher lose Community, mit der wir uns einmal im Monat zu verschiedenen Themen online treffen. Wir werden im Sommer unsere Anwender-Community nochmal neu aufrollen. Also ab Sommer wird es wirklich ein Treffen geben, wo wir alle Kunden, die Libera nutzen, zusammenbringen, wo wir Use Cases austauschen, wo wir dann auch zeigen, was wollen wir in den nächsten 3 und 6 Monaten entwickeln. Manche Entwicklungen wollen wir dann auch nochmal mit der Community durchsprechen, dass wir die Anforderungen an die einzelnen Sachen, die wir entwickeln, noch breiter fächern und direkt eine Lösung bauen, die für alle Kommunen funktioniert und nicht nur für die eine Kommune, die es als erstes angefragt hat. Das heißt, aktuell eine lose Community mit einem Treffen im Monat. Ab Sommer werden wir ein neues Format haben, wirklich die Anwender-Community, die sich dann auch über Use Cases städtegreifend austauschen sollen.
Mhm. Wie seid ihr zu dieser Entscheidung gekommen? Da mehr, also du musst uns jetzt keine Geschäftsgeheimnisse verraten, ne? Das werden wir noch zensiert. Aber wie seid ihr zu der Entscheidung gekommen, dass ihr da vielleicht auch mehr Power reingeben wollt?
In die Community?
Ja, genau, dass ihr sagt, ab Sommer eine Umstrukturierung.
Also sind wir nur 2 Sachen. Was wir bauen, ist Open Source, wird jetzt in den nächsten Monaten auch nochmal neue Open Source gestellt, weil wir wirklich ein bisschen umstrukturiert haben, nur von der urbanen Datenplattform zu dem ganzen Stack, den stellen wir Open Source und zu einer Open Source Software gehört eine Community, die Ideen einbringt und das weiterentwickelt. Das heißt, allein schon, weil wir gerne auch irgendwann Contributor zu unserem Code haben, außerhalb von unserem engen Umkreis, wollen wir eine Community machen. Und wir merken immer wieder, dass wir haben für eine Kommune etwas gebaut und einen ganz ähnlichen Anwendungsfall will Kommune 2, 5 Monate später haben. Den hatten wir aber damals nicht berücksichtigt und dann mussten wir softwaretechnisch wieder ein bisschen mehr anbauen, als vielleicht notwendig gewesen wäre, wenn man am Anfang die Anforderungen besser erhoben hätte. Und das ist wirklich unser Ziel. Wir wollen die Kommunen zusammenbringen, wir wollen unsere Entwicklungen, die wir vorhaben, mit ihnen spiegeln, ihren Input sammeln, vielleicht Fachgruppen bilden, auch dass der Austausch unter den Kommunen passiert, um dann einfach wirklich die Lösungen zu bauen, die die Kommunen brauchen. Und das ist natürlich immer, wer Software entwickelt und seine Kunden nah bei sich hat, entwickelt eine Software, die die Kunden auch wollen. Das ist natürlich das Ziel dahinter.
Glaubst du denn, jede Kommune, egal welcher Größe, sollte eine urbane Datenplattform haben? Oder wie ist da eure Sicht drauf? Gibt es irgendwo eine Größe, ab der sich das mehr lohnt oder nicht mehr lohnt?
Nein, also nicht jede Kommune jeder Größe sollte eine Datenplattform haben. Wir haben schöne Projekte mit Landkreisen und ich finde, das bietet sich total an, gerade wenn wir Landkreise haben, wo es viele kleine Kommunen gibt, dass so eine Leistung wie eine urbane Datenplattform vom Landkreis zum Beispiel betrieben wird und die Kommunen können daran teilnehmen. Was wir in Zivora gemacht haben, ist, wir haben ein komplettes Freund- und Rechte-Konzept. Jede Kommune kann als Organisation angelegt werden. Die kann dann ihre eigenen Dashboards bauen, die kann ihren eigenen internen Katalog machen, die kann Daten nur mit den Leuten innerhalb der Kommune oder der Öffentlichkeit teilen. Und das Schöne an einer Open-Source-Software ist, die skaliert ja. Also wenn ich jetzt 5 Kommunen da drauf zulasse oder 27, im Endeffekt habe ich ein bisschen höhere Cloud-Kosten, aber keine irgendwelchen Lizenzgebühren, die Kommunen tragen müssen. Das heißt für mich, kleine Kommunen, wenn die sich zusammentun, zum Beispiel im Landkreis, ist das perfekt für eine digitale Lösung. Die kriegen ihren eigenen Account, ihre eigene Organisation, ihr eigenes Datenportal, haben aber gleichzeitig auch ein Tool, wo sie die Daten innerhalb der, also unter den Kommunen selber auch noch teilen können. Zusätzlich können wir gewisse Dinge natürlich dann zusammenlegen, wenn wir größere Datenquellen anbinden, wie irgendwelche Wetterdaten, Landesdatenbanken oder sowas, muss das einmal für den Landkreis gemacht werden und nicht für jede Kommune. Und so entsteht natürlich da auch ein Mehrwert für die gerade kleinen Kommunen, die ja oft teilweise nur Leute im Ehrenamt haben, weiß ich nicht, 2000 Einwohner, die brauchen keine eigene Datenplattform.
Das heißt dann, euer Konzept ist aber in der Regel eine Kommune, beauftragt euch auch mit dem Hosting. Also ich gehe jetzt nicht zu, als Kommune muss ich jetzt nicht bei mir selbst was installieren, damit das laufen kann, sondern Full Service, wenn man so will.
Genau, unser Geschäftsmodell ist, dass wir Full Service, die Kommune sagt, wir hätten gerne eure Lösung, wir hätten gerne diese Module, den digitalen Zwilling, den Katalog und die Datenplattform und die Dashboards, wie auch immer sie sich das konfiguriert. Das betreiben wir für die Kommune. Service Support übernehmen wir. Wenn wir neue Updates haben, kriegen die Kommunen die auch automatisch dann eingespielt, wenn es jetzt irgendwie eine neue Version von unserem Dashboard-Tool gibt. Und da kümmern wir uns sozusagen einfach um den rundum sorglos Betrieb. Was wir jetzt immer mehr machen, sind eben diese begleitenden Angebote. Data Governance-Schulungen. Was sagen eigentlich diese ganzen Gesetze, Regeln, Richtlinien von EU und Bundesebene? Was darf ich? Was muss ich? Was ist die High-Value-Data-Verordnung? Also dieser Data Governance-Beratungsteil wird größer. Diese Formate wie der digitale Datenstammtisch werden aufgebaut, damit wir den Kommunen auch helfen, die Software zum Leben zu erwecken, dass da mehr Werte entstehen und damit auch die finanzielle Rechtfertigung für eine Lösung, in so eine Lösung zu investieren, ist dann da, wenn ich viele Nutzer habe und viele Use Cases drauf habe. Und das wollen wir durch diese ganzen digitalen Stammtische vor Ort sein, mit den Leuten reden, Dinge, die eine Kommune gemacht hat, der anderen wieder zur Verfügung stellen, erreichen, dass wir wirklich viele Lösungen in einem Portal haben, um somit auch die wirtschaftliche Tragfähigkeit der Lösung zu garantieren.
Was würdest du denn sagen, ist das sind zwei Dinge, die mich interessieren, die völlig unabhängig voneinander sind. Die eine Sache, die du gerade erzählt hast, ist für dich gehört, oder wenn man etwas Open Source, Open entwickelt und dann auch zum Beispiel auf Open Code stellt oder woanders veröffentlicht, dann gehört dazu auch eine Community und dann gehören dazu auch Contributor. Im Smart City, Smart Region Umfeld ist es, glaube ich, immer wieder die Frage, inwieweit diese Open Source Communities denen ähneln, die es da draußen schon gibt. Also insbesondere in Bezug auf einen Beitrag auch in technischer Hinsicht. Denkst du, dass wo siehst du da vielleicht auch in Zeiträumen die Beitragsoptionen für Kommunen? Weil ich glaube, man muss da so ein bisschen nicht überfordern, aber trotzdem ihnen ja auch eine Souveränität vielleicht geben, auch damit umgehen zu können.
Ja, also die großen Open-Source-Communities, die wir irgendwie außerhalb der Smart-City-Welt haben, da programmieren ja wirklich Leute mit und haben einen Change-Request und bringen ihren eigenen Code ein und das entsteht irgendwie alles zusammen. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das diese Rolle bei uns Kommunen einnehmen werden. Wir sehen das jetzt bei uns, wenn wir zum Beispiel Tools integrieren, wie eben die digitalen Zwillinge, dass dann aber auf einmal Sachen programmiert werden, wo wir unser Tool besser mit dem anderen Tool verknüpfen, dass Dinge funktionieren, die vorher nicht funktionieren waren. Das heißt, eher andere Dienstleister im Smart City Umfeld können contributen und wir können zu ihrem Code contributen. Bei uns ist deshalb auch die Anwender Community, nennen wir es, was wir vorhaben mit Zivora, eher im Fokus als eine Entwickler Community, weil wir glauben, dass wir mit den Kommunen uns hinsetzen müssen, ihnen zuhören müssen, was braucht ihr wirklich, was können wir für euch bauen, wie können wir das bauen. Die geben uns die Anforderungen vor, das dann in Tickets umzusetzen und zu programmieren. Das sehen wir bei ganz wenigen Kommunen, dass sie dafür selber das Personal haben oder die Skills haben. Es gibt vereinzelte Kommunen, wo wir wirklich auch auf Entwickler treffen, auf Kundenseite, das freut uns und die contributen dann auch mal was oder programmieren was selber. Aber im Großteil wollen wir eine Anwender-Community, die ihre Anforderungen stellt, die wir dann umsetzen können für sie. Aber eben gebündelt für alle, damit nicht jede Kommune das irgendwie einzeln finanzieren muss.
Gibt es da auch irgendwie zu eurem Full-Service-Hosting-Angebot kritische Stimmen von den Kommunen oder Vorbehalte? Also keine Ahnung, kriegst du dann so Fragen können wir unsere Daten da auch rausbekommen, wenn wir das nicht mehr mit euch weitermachen wollen? Gibt ihr da Garantien? Wie muss man sich das vorstellen?
Also die häufigste Frage, die wir am Anfang vom Projekt haben, ist, können wir auch auf dem kommunalen Rechenzentrum das Ganze betreiben, anstatt in der Cloud, die von uns mitkommt? Darauf ist die Antwort eigentlich immer ja, wenn das Rechenzentrum gewisse Kriterien erfüllt. Also genau. Die Vorbehalte danach sind eigentlich gar nicht so groß. Klar ist immer irgendwann die Frage, wenn wir mit euch nicht mehr arbeiten, kriegen wir unsere Daten? Darauf ist die Antwort ja. Also wenn wir irgendwie ein Projekt beenden, dann können wir die ganze Datenbank, was wir da gesammelt haben, über die Monate, Jahre extrahieren und der Kommune übergeben. Genauso kann die Kommune einen neuen Dienstleister finden, der den Open Source Stack von Zivora Smart Data Hub betreibt und dann helfen wir bei der Migration der Daten darüber. Ist bisher noch nicht passiert. Wir haben schon öfters mit unseren Softwarearchitekten besprochen. Es wird funktionieren. Wir mussten es bis jetzt noch nicht machen.
Dann komme ich mit meiner zweiten Frage um die Ecke, die in eine völlig andere Richtung geht. Und zwar, wenn man von urbanen Datenplattformen spricht, dann geht es ja darum, dass du verschiedene Arten von Daten sammelst und sie dann so zusammenbringst, um zum Beispiel bessere Entscheidungen zu treffen oder bessere Planung machen zu können, strategisch dir strategisch fundierter vielleicht auch Dinge zu tun. Was wäre denn deiner Meinung nach eine ideale Akteurskonstellation, um so eine UDP aufzusetzen? Also wer sollte da dabei sein aus einer Stadt, also die Verwaltung, gut, da haben wir drüber gesprochen, aber in so einer Stadt ist ja, jeder von uns ist ja Teil von irgendeiner Kommune und es gibt so viele Organisationen. Was würdest du sagen, was wäre sinnvoll deiner Meinung nach?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Ich glaube, auf die gibt es kein richtig und falsch, sondern wie ich vorhin gesagt habe, wir kriegen ja politisch teilweise Themenbereiche vorgegeben. Und wenn ich jetzt im Sozialbereich bin, dann ist es zum Beispiel so, dass wir Kindergärten, Schulen, können wir Zugriff auf die Plattform geben. Die können bei uns als Organisation angelegt werden, die können ihre eigenen Daten teilen, wir können eigene Dashboards dafür bauen. Dann sind es die Akteure, die ich brauche, wenn das Soziale mein erster Anhaltspunkt ist. Wenn es mir jetzt darum geht, ich will die Mobilität verbessern, dann muss ich irgendwie die ÖPNV-Betreiber mit reinkriegen, dann muss ich die Sharing-Anbieter fragen, ob sie bereit sind, Daten mit mir zu teilen. Das ist eigentlich sehr, sehr Use-Case-abhängig, was ich adressieren will, mit wem ich anfangen soll. Wir merken aber oft, dass wir mit der Stadt alleine fehlen uns irgendwie ein bisschen die Akteure. Wir haben die Verwaltung, die viele Informationen hat, aber oft die dann nochmal ausführen, wie ich kann irgendwie den perfekten Schulbusbetrieb planen oder sowas, aber ich brauche die ÖPNV-Betriebe dazu. Ich kann meinen Baumkataster analysieren, aber habe dann irgendwelche Bauhilfe, technischen Betriebe außen, die da irgendwie mit zusammenarbeiten. Das heißt oft, irgendwann macht es Sinn, die Plattform zu öffnen. Dafür haben wir die verschiedenen Organisationsprofile, dass man auch innerhalb des Akteurskonsortiums die Daten teilen kann, die man teilen muss. Und im Sinne der politischen Transparenz haben wir immer diesen öffentlichen Bereich in unserer Lösung, dass man auch sagt, alles, was wir als Verwaltung tun, es gibt sicherlich mal die eine oder andere Analyse, die soll erstmal nur intern sein, die muss nicht nach draußen kommuniziert werden. Aber wir haben ein Tool für die Bürgerkommunikation, um Transparenz zu erhöhen und zwar nicht nur einfach Daten rauszugeben, sondern eben auch Analysen, Diagramme, Insights zu erstellen, die man mit den Bürgerinnen und Bürgern teilt, um vielleicht auch manche Entscheidungen besser argumentieren zu können.
Wir haben ganz oft in unseren Projekten Diskussionen, in Workshops oder auch mit Kommunen im Anforderungsprozess, was man denn zuerst braucht. Also entwickeln wir zuerst Use Cases, um daraus die Anforderungen an die UDP-Infrastruktur abzuleiten? Oder reden wir erst über die Anforderungen an die urbane Datenplattform-Infrastruktur im Sinne von Schnittstellen, welche Systeme sollen angebunden werden? Und die eine Welt ist so, was soll ich mit den Use Cases? Ich weiß doch überhaupt nicht, was ich damit in der Zukunft mal machen will. Die Leute, die das aber umsetzen, die wollen eigentlich wissen, was in der Zukunft damit gemacht werden soll, damit die Anforderungen dazu passen. Spannende Frage.
Wie löst du das?
Was soll mir zuerst?
Wie löse ich das? Mit meiner Kollegin Eva Schmilze, die sind auch sehr viel auf Workshops und wir haben eine Folie, die genau das hat und da gibt es den optimalen und den praktikablen Weg, genau zwischen Use Case und Anforderungen an die Datenplattform. Pragmatisch und praktikabel ist es, ich habe einen Use Case, weil damit kriege ich die Leute überzeugt und ziehe dann die Datenplattform nach. Aus meiner Perspektive, die urbanen Datenplattformen da draußen, auch unabhängig von unserer Plattform, haben schon sehr, sehr viel gesehen und wir wissen, was wir können, was wir nicht können und sind meistens auch modular aufbaubar. Ich glaube nicht, dass noch sehr, sehr viele Städte sich komplett neu überlegen müssen, was soll denn meine urbane Datenplattform können, sondern es gibt Anbieter im Markt, die das jetzt mehrfach gemacht haben und je nachdem, was die Kommune dann wirklich braucht, auch Module hinzuschalten können oder nicht. Das heißt, ich glaube, Kommunen können immer mehr mit den Use Cases einfach starten, weil die Anbieter am Markt wissen, was urbane Datenplattformen können müssen und die meisten Use Cases wir irgendwo schon mal gehört haben und viele Systeme. Wir wissen, dass wir teilweise in Städten 6 verschiedene GIS-Systeme finden oder wie auch immer. Das kennen vermutlich alle Anbieter auch außerhalb von uns jetzt und können dann eine Plattform hinstellen, die der Kommune auch hilft, nicht nur den ersten einen Use Case umzusetzen, sondern auch die weiteren, die kommen.
Cool, ich nehme das dann so mit.
Was mich noch interessieren würde, ist, komm vielleicht auch nochmal auf diese Frage nach den verschiedenen Stakeholdern zurück, die du ja beantwortet hast, mit kommt auf den Use Case an. Und nur Closed-Shop-Verwaltung ist nicht ausreichend, sondern muss eben auch sich nach außen orientieren. Und wir haben auch gesagt, ja, Fördermittel spielen einfach eine Rolle. Und ich glaube, man muss jetzt auch, also nicht nur, weil die Fördermittel in Deutschland in dem Bereich gerade am Auslaufen sind oder vielleicht auch viel spezifischer sind, muss man sich überlegen, okay, was ist denn jetzt für die Gemeinde? Wie kann die das denn aufrechterhalten? Also klar kann man sagen, man muss halt Geld in den Haushalt einstellen, wenn es dir wichtig ist. Das ist jetzt quasi the easy way. Aber bei uns ist auch häufig so die Frage, okay, was können denn, ist es auch irgendwie ein Public-Private-Partnership-Projekt, ne? Gibt es vielleicht auch Modelle, wo man sagt, okay, dann tragen vielleicht auch andere dazu bei, die auch was davon haben. Also was sind so eure Überlegungen dazu, wie eine Kommune vielleicht das auch nachhaltiger verankern kann, wenn die Förderung dann mal alle ist?
Private Partnerships haben wir uns angeguckt. Wir haben uns angeguckt, auch engere Kooperationen zwischen Stadtwerken, Verkehrsbetrieben. Was wir gerade viel sehen und ich glaube, was auch einfach ein Thema ist, ist dieses, wir haben immer wieder das Schlagwort Bürokratie, wir haben so viel Bürokratie, wir haben extrem viel Berichtswesen. Und wir können durch Tools wie unsere Plattform beim Berichtswesen unterstützen. Wir können gewisse Berichtswesen automatisieren. Und wir müssen neben den schönen Smart City Use Cases, die wir sehr, sehr gerne machen, gucken wir uns vermehrt auch wirklich tägliche Arbeit der Verwaltungen an und schauen, wo können wir Arbeitszeit von euch abnehmen, automatisieren, damit ihr euch auf die wirklichen Dinge fokussieren können und nicht irgendwelche Berichte ausfüllen muss. Und ich glaube, genau das ist die Kunst jetzt. Wir kommen über das Digitalisierungsamt in die Städte und jetzt müssen wir von Amt zu Amt gucken, wie können wir euch wirklich helfen? Wie können wir bei euch Arbeitszeit einsparen, die ihr dann für die wichtigen Dinge nutzt, anstatt für bürokratische Dienstleistungen und können so wirklich auch einen Beitrag dafür leisten, dass sich diese Plattformen lohnen. Unabhängig davon kann man natürlich, und das ist immer ein bisschen das Problem, einige der Use Cases sind ja Präventions-Use Cases, wenn wir uns das Thema Hitze, Starkregen, kühle Orte und sowas anschauen. Wie zu berechnen, ist immer ein bisschen schwierig. Wir müssen das Thema angehen. Wir kennen alle die Herausforderungen, die mit dem Klimawandel auf uns zukommen. Das ist natürlich schade, dass wir nicht einfach sagen können, das war jetzt 5.000 Euro wert, dass wir diese Hitzeinsel gemindert haben, irgendwie eine Lösung dafür gefunden haben. Und deshalb versuchen wir immer so ein bisschen dreigleisig vorzugehen, zu gucken, wie können wir wirklich wirtschaftlich helfen, also Arbeitslast irgendwie rausnehmen, Prozesse effizienter machen, damit Kosten senken und dann finden wir hoffentlich genug Use Cases zusätzlich, die sozial wirklich einen Impact haben, bessere, weiß ich nicht, Schulbusplanung, Kita-Auslastung, diese ganzen sozialen Themen oder ökologisch wirklich Prävention bei Hitze, Klimaereignissen, Treibhausgasmonitoring, Berichtspflichten abnehmen. Das sind so die drei Standbeine, die wir uns dann immer anschauen.
Habt ihr da auch sowas wie, Steffen, du musst mich unterbrechen, wenn du auch noch Fragen hast, ne? Sonst will ich die ganze Zeit.
Alles gut.
Wenn, was du gerade aufgelistet hast, hat ja auch viel dann mit dem Thema Messung zu tun. Also ist Wirkungsmessung auch bei euch zum einen ein Thema, was euch vielleicht auch selber interessiert und wo ihr schon Mechanismen eingebunden habt oder was ihr, also mitdenken tut ihr das bestimmt, es geht nur um die Frage, um die Tiefe oder was vielleicht auch von Kommunen jetzt tatsächlich auch vielleicht vermehrt eine Anforderung irgendwie ist, könnte ich mir vorstellen.
Wirkungsmessung ist aber so ein zweischneidiges Schild. Wir lieben es, weil das ist genau das, wofür wir als Team stehen. Unsere Analysten haben, wollen immer irgendwie Ziele haben und wie kommen wir hin und was können wir messen an Maßnahmen. Hat aber natürlich immer politisch die Gefahr, dass wenn man dann irgendwas nicht erreicht, dann muss man da wieder erst dagegen argumentieren. Deshalb ist es teilweise so, dass diese Kennzahlen dann eher im internen Bereich sind und nur wenn man das vollkommen ist, wandern sie in den externen Bereich. Wo wir es jetzt stark sehen, ist beim Thema Treibhausgas. Immer mehr Kommunen sagen, okay, wir wollen irgendwie früher klimaneutral sein, wir wollen das wirklich ernst nehmen, wir schreiben ein Konzept aus, könnt ihr diejenigen sein, die das mit uns monitoren? Und da ist dann wirklich, weil es im größeren Ganzen eingebettet ist, dann sind wir wirklich dafür da, Kennzahlen auch festzuhalten und zu gucken, weiß ich nicht, es gibt eine neue Subvention für Wallboxen oder sowas, hat die dann auch eine Wirkung gezeigt? Sowas können wir uns dann anschauen, ja.
Okay, cool.
Cool, das heißt, wenn ich dann als Bürgermeister, keine Ahnung, 200.000 Euro in ein Produkt investiere, könnt ihr mir am Ende für meinen Rat sagen, was es mir tatsächlich gebracht hat.
Ja.
Also, in einer nicht-öffentlichen Sitzung.
In einer nicht-öffentlichen Sitzung können wir, also wenn wir die Maßnahmen tracken dürfen, ja. Das ist natürlich immer, nicht jede Maßnahme kannst du immer mit Daten erheben, aber ja, das ist genau das Ziel, dass wir sowas dann auch verfolgen und gucken, was hat sich denn jetzt wirklich geändert durch eine Maßnahme.
Ja, du hast gerade das Thema Luftqualität angesprochen. Das ist schon wieder eine Frage, Steffen, sorry. Für die Leute, die nicht das Video gucken, Steffen hat gerade kurz Luft geholt, weil er was sagen wollte, aber ich war schneller. ist es denn so, dass ihr euch dann auch um die, um sowas wie IoT-Sensorik und sowas kümmert oder hat das die Stadt dann schon vor Ort und ihr schließt es nur noch in Anführungszeichen an? Also ihr macht keine Hardware, oder?
Mit dem WLAN-Kabel wird das
genau, mit dem WLAN-Kabel und dann holen wir uns die Daten per USB-Stick. Nein, wir als DKSR bauen keine Sensorik aus. Wir schließen uns an die IT-Systeme dahinter an. Wir haben Partner, die das machen. Also wenn eine Kommune das nicht selber machen will, können wir über befreundete Unternehmen das auch übernehmen für die Kommune. Aber eigentlich machen wir nur ab der Datenseite dann die ganze Integration. Bei Luftgüte ist es dann eben die Datenanbindung und zu gucken. Haben wir jetzt einen ganz spannenden Case. Wir wollen proaktiv warnen. Das ist eine Stadt, die hat eine Stadt-App draußen und da soll jetzt die Klimakomponente reinkommen, dass wir nämlich dann auch wirklich per Push-Benachrichtigung auch mal Sensor-Messwerte rausgeben, wenn irgendwie Ozon oder die Kombination aus Luftfeuchtigkeit und Temperatur in einem gefährlichen Bereich ist, dass wir dann auch proaktiv kommunizieren und dann darauf hinweisen, dass wir weitere Lösungen haben, wie zum Beispiel eine Karte mit coolen Orten, wo man sich aufhalten kann. Das heißt, da kommen jetzt auch mehr so Use Cases, wo wir diese Sensordaten nicht nur für Analysen nutzen, sondern auch für die echte Zielgruppe, die Bürgerinnen und Bürger, dass die in Echtzeit informiert werden und auch Tipps kriegen, wie sie sich zu verhalten haben bei Kombinationen aus Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Ozon. Ah, genau.
So, Anni, ich muss jetzt langsam Richtung Ausgang navigieren.
Ja, aber du musst dann stellst du die Frage, die wir zum Schluss stellen.
Ich habe noch eine zuvor an Tim, und zwar, was ist so dieses Jahr von euch noch zu erwarten? Was ist so next big thing? Womit ein innovatives Startup wie ihr jetzt demnächst um die Ecke kommen wird?
Ein Projekt, das wir gerade haben, ist gemeinsam mit der FITCO und der Bayerischen Digitalagentur BAIT, dass wir das komplette Interface für die Dateneingabe nutzerfreundlich umbauen. Also was wir ganz oft gehört haben, ist dieses DKDP und Lizenzen, das ist alles so kompliziert. Wir haben gerade ein total tolles Projekt, wo wir aus komplettem Nutzerfokus ein neues Data-Provider-Interface bauen, das das Ziel hat, dass eigentlich jeder kommunale Mitarbeiter, Mitarbeiterin ohne Schulung Daten hochladen kann. Das ist auf jeden Fall was, wo wir dran sitzen. Und innerhalb von Zivora bauen wir unseren Analysebereich auf, wo wir vorgefertigte Analysen im Bereich Klima und Hitze mitbringen, dass wir wirklich standardisiert Kommunen sehr, sehr schnell einen Einblick in den Hitzestress geben können.
Mhm. Okay.
Cool, danke.
Dann kommen wir jetzt zu meiner letzten Frage und dann hat Steff noch eine letzte Frage. Meine letzte Frage ist, was ist für dich eine Smart City?
Eine Smart City ist für mich eine Stadt, die clevere Lösungen findet, mit ihren Problemen umzugehen. Und clever im Sinne von, es passt einfach zu der Stadt und muss nicht unbedingt digital oder irgendwas sein, aber auch einfach bereit ist, mal mutige Wege zu gehen und nicht immer nur alles macht, wie es früher war.
Danke.
Ja, dann Abschlussfrage. Was ist denn dein Lieblingsschnittchen? Brauchst du eine Erklärung dazu oder verstehst du, wo wir hinwollen?
Ich gehe davon aus, dass es über ein Brotschnittchen geht.
Korrekt.
Genau.
Ich würde sagen, jetzt, wo der Frühling kommt, ist es tatsächlich relativ simpel. Frischkäse, Kresse und Radieschen drauf. Finde ich immer eine sehr gute Kombination auf einem schönen Schwarzbrot oder so einem Sauerteigbrot. Das ist jetzt, glaube ich, so, es sind gerade schön warme Temperaturen hier, was ich mir jetzt machen würde.
Okay.
Ja, danke für das tolle Rezept und ja, vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst. War wie immer sehr kurzweilig und hat uns viel Spaß gemacht.
Vielen Dank für die Einladung.
Und ja, an die Schnittchen-Community da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, wir hören uns dann sehr gerne beim nächsten Mal wieder. Bis dahin,
Bis
ciao.
dann, tschö.
Tschüss.